Die Stadt und das Gras. Warum ist Cannabis noch verboten? Eine Radio 1 Podcast-Serie. Folge 5. Alles eine Frage der Zeit?
Das ist eigentlich ein Rattenloch und das wird dann genutzt von den Dealern. Die packen dann das Gras hier in eine Tüte, können Sie gerne mal gucken.
Das hier alles, diese ganzen kleinen Päckchen haben Sie da drinnen?
Die haben wir da drin gefunden, genau. Die waren abgedeckt mit Erde und Gras. Das sind 7 Verkaufspackungen. Das ist natürlich für Sie ein hohes Risiko, dann ertappt zu werden. Und deswegen verstecken Sie die Drogen.
Berlin, Görlitzer Park im Sommer 2015. Für meine Recherchen rund um die Wohnungsnot in Kreuzberg begleite ich eine Polizeirazzia. Viele Anwohner sind frustriert über die Verhältnisse, die seit einiger Zeit im Görli herrschen. Bis zu 200 Drogendealer versammeln sich täglich im Park. Am 1. April 2015 wird die Gegend zur Null-Toleranz-Zone erklärt. Jeder Krümel Gras ist jetzt strafbar. In regelmäßigen Abständen stürmen Hundertschaften der Polizei den Park, überprüfen die Personalien der mutmaßlichen Dealer, während Zivilpolizisten in den Büschen nach Drogenverstecken suchen. Eine Aktion, die als sehr umstritten gilt. Und auch die Beamten sind sich nicht sicher, wie wirksam ihre Arbeit tatsächlich ist.
Eine ganze Menge Dealer sitzen jetzt in Haft, sind viele Haftbefehle ausgestellt worden von der Justiz. Und ich denke, was etwas zurückgegangen ist, ist dieses aggressive Dealen. Die Anwohnerbeschwerden sind auch zurückgegangen, das stellen wir schon fest. Aber trotzdem ist es noch nach wie vor so, dass Sie hier Drogen kaufen können, wenn Sie wissen, wen Sie ansprechen müssen.
Viele Dealer im Görli sind Flüchtlinge aus Afrika. Über das Mittelmeer nach Europa geflohen, in Berlin gestrandet. Oft dealen sie aus Verzweiflung, wie ich von einem Dealer erfahre. Er ist Anfang 20, aus Mali und bereits vorbestraft wegen Drogenbesitzes. Aufhören ist für ihn dennoch keine Option.
Natürlich weiß ich, dass Dealen illegal ist. Ich weiß, dass es gegen das Gesetz ist. Aber wenn du keine andere Möglichkeit mehr hast, keinen Ausweg, dann, so denke ich, deale ich lieber, als die Leute auszurauben. Dealen half mir zu überleben, auch wenn ich weiß, dass es schlecht ist.
Genervte Anwohner, verzweifelte Dealer, überforderte Polizisten. Die Situation im Görlitzer Park hat mich damals sehr bewegt und war ein Anlass, mit der Recherche für die Stadt und das Gras zu beginnen. In den vorangegangenen 4 Folgen haben wir uns mit allen Aspekten der Cannabis-Debatte auseinandergesetzt. Betroffene, Suchtexperten und Wissenschaftler waren sich einig, es muss sich etwas ändern. Die bisherige Drogenpolitik bringt insgesamt mehr Nachteile als Vorteile. Trotzdem agiert die Politik seit Jahrzehnten mit denselben repressiven Maßnahmen. Wieso hat sich auf politischer Seite bisher so wenig bewegt?
Politik ist ja wurscht, was wir in einigen 4 Wänden machen. Aber im Straßenverkehr, in der Frage des Verkaufs, in der Frage von gesundheitlichen Folgen und in der Frage von Jugendschutz werden es eben politische Themen.
Und ich merke, dass die in erster Linie dagegen sind, die sich damit nicht beschäftigt haben. Deswegen scheint es doch eine sehr stark ideologische Diskussion zu sein.
Politik ist ein Bohren dicker Bretter. Da gibt es in der Regel gerade bei solchen wichtigen Themen keine revolutionären Ereignisse.
Es ist Berlin, es ist 10 Uhr morgens, es ist echt zu früh. Außerdem sehen wir, wenn wir aufmerksam hingucken, hin und an vielen verschiedenen Ecken schon Klientel, die man sonst ja auch vermuten würde. Also ich glaube, hey, das Tagesgeschäft hat erst begonnen.
Knapp 1,5 Jahre nach meiner Reportagereihe über den Görlitzer Park bin ich wieder hier. Diesmal aber nicht mit der Polizei, sondern mit dem Berliner Autoren und Journalisten Rainer Schmidt.
Ich lasse einfach mal mitlaufen.
Wir haben uns zu einem Spaziergang verabredet.
Der Park erzählt alles über Berlins Drogenpolitik und vielleicht sogar über die Drogenpolitik in der ganzen Republik. Die ganzen verzweifelten Maßnahmen, die hier hektisch dann ergriffen wurden, um die öffentliche Meinung zu beruhigen, kurzfristig haben die so eine Befriedung erreicht, aber wirklich jeder wusste, die Polizei ist damit überfordert, das kostet zu viel Geld, das bringt es nicht. Das war irgendwie so klar wie Kloßbrühe, wirklich.
Rainer Schmidt weiß, wovon er redet. Seit Jahren beschäftigt er sich intensiv mit der deutschen Cannabispolitik. 2 Bücher hat er darüber geschrieben. Die Cannabis GmbH und Legal High. Eigentlich satirische Romane, aber Rainer Schmidt zeichnet vor allem in Legal High ein ziemlich realistisches Bild, wie eine mögliche Cannabis-Legalisierung in Deutschland vonstatten gehen könnte.
Die Kanzlerin blickte versonnen auf die Wiese vor dem Reichstag. Überall saßen kleine Grüppchen junger Menschen auf dem Rasen, hier und da stiegen kleine Rauchwolken auf. würde sie nicht wundern, wenn da schon die halbe Fraktion mitqualmte. Auf nichts schien mehr Verlass zu sein. Schäuble dafür, Seehofer alarmiert, die Kirche nicht dagegen, viele in der Opposition durchaus positiv gestimmt, obwohl es die Sozialdemokraten mal wieder auf bemerkenswerte Art nicht schafften, ihre Vorteile bei einem Thema auszuspielen, überlegte sie geradezu gerührt. Als in Kreuzberg Anfang 2017 tatsächlich nach mehreren Anläufen der erste Modellversuch zur kontrollierten Abgabe gestattet worden war und das hervorragend funktionierte, hätte sich das SPD-regierte Berlin an die Spitze der Bewegung setzen können. Aber die verzagten Roten waren schnell auch auf diesem Feld hoffnungslos zerstritten und abgemeldet, wie fast überall sonst auch.
Rainer Schmidts Romane basieren auf gut recherchierten Fakten. So gut, dass den Autor sogar Rechercheanfragen aus der Politik erreichten. Und zwar von den Grünen.
Die haben sich bei mir gemeldet, und zwar nach meinem ersten Buch, die Cannabis GmbH. Herr Schmidt, wir müssen wissen, was kostet eigentlich die Produktion von einem Gramm Gras? Da habe ich natürlich gedacht, gibt doch nicht die Grünen, die alte Kifferpartei, wenn sie nicht wissen, ich meine, so, was ist denn mit denen los?
Rainer Schmidt zapft seine Recherchequellen an. Dealer und Plantagenbesitzer, die ihm Auskunft darüber geben, wie hoch Aufwand, Kosten und Nutzen sind, um ökologisch reines Gras herzustellen. Aber nicht nur in diesem Bereich ist es Schmidt mit seiner Arbeit gelungen, dem Status quo der Cannabis-Debatte näher zu kommen als so mancher Experte.
Das ist wirklich interessant, wenn man die ganzen News, die in den letzten 2 Jahren angefallen sind, zusammennimmt, einzelne kleine Punkte, Initiativen, Anträge, dann ergibt sich ein Bild, das, glaube ich, den meisten gar nicht so bewusst ist, dass also unglaublich viel in Bewegung geraten ist und schon auf vielerlei Ebenen an vielen Stellen in der Republik die Diskussion sehr viel weiter ist, als man vermutet.
Warum tun sich deutsche Politiker so schwer, da den Schalter umzulegen?
Ich glaube, man kann damit keinen Blumentopf gewinnen. Ich kann sehr viel Unmut auf mich ziehen, weil natürlich sofort in der öffentlichen Diskussion nicht differenziert argumentiert wird, sondern ich werde sofort mit Polemik weggespült, weil es ist natürlich immer noch das Wort Droge. Und durch jahrzehntelange härteste globale Anti-Drogen-Politik herrscht einfach eine große Furcht. Dagegen anzuargumentieren ist sehr schwer. Und bringt eigentlich für Politiker erstmal nur Nachteile.
Hat Rainer Schmidt recht? Ist das Thema für einen Politiker tatsächlich zu unpopulär, um sich öffentlich dafür einzusetzen und eine Sache zu korrigieren, die auf so vielen Ebenen falsch zu laufen scheint? Wie schwer ist es wirklich, eine rationale Cannabis-Debatte auf der politischen Bühne zu etablieren?
Wir haben 2 Schwerpunkte, die uns besonders wichtig sind. Das ist einmal der Kinder- und Jugendschutz. Und die zweite Säule ist der Verbraucherschutz.
Das ist Monika Herrmann, die grüne Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg. Im März 2015 beantragt sie beim Bundesamt für Arzneimittel- und Medizinforschung die Erlaubnis, innerhalb eines Modellprojekts Cannabis in ihrem Bezirk legal verkaufen zu dürfen.
Weil, wenn man mal ganz ehrlich ist, hat Deutschland keine Kontrolle über den Verkauf, überhaupt nicht. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen die Kontrolle über den Verkauf bekommen, dass wir auf alle Fälle den Kinder- und Jugendschutz gewährleisten können und natürlich dann auch den Gesundheits- und Verbraucherschutz.
Das Modellprojekt soll alle Aspekte regeln. Abgabe nur an Erwachsene über 18 Jahren, Preise, die den Schwarzmarkt unterbieten, Überschüsse fließen in die Aufklärung. Experten aus der ganzen Republik, Fachbehörden und Verbände arbeiten an dem Antrag mit. Die Kritik der Gegner lässt nicht lange auf sich warten. Der Staat mache sich zum Dealer, Kreuzberg werde zum Drogenbiotop und würde dadurch nur noch mehr Drogentouristen anlocken.
Ich merke, dass die in erster Linie dagegen sind, die sich damit nicht beschäftigt haben, dass sie emotional reagieren, aus dem Bauch heraus. Deswegen scheint es doch eine sehr stark ideologische Diskussion zu sein, die wenig mit Substanz zu tun hat, sondern eher mit einem bestimmten Gesellschaftsbild oder mit bestimmten Vorurteilen, die man pflegt und sich von Politikergeneration zu Politikergeneration fortpflanzen.
Monika Herrmann und ihre Mitstreiter scheitern mit ihrem Antrag. Das Bundesamt für Arzneimittel schreibt, das Modellprojekt sei nicht nur unzulässig, sondern auch inhaltlich unbegründet. Zitat:
Der Verkauf von Cannabis zu Genusszwecken ist mit dem Schutzzweck des Betäubungsmittelgesetzes nicht vereinbar.
Das Interessante ist, dass die Ablehnung zwar kam, aber in der Ablehnung drin steht, dass wir recht haben. Aufgrund der jetzigen Gesetzeslage wird es zwar abgelehnt, aber wir in der Tat in Deutschland den Kinder- und Jugendschutz und den Verbraucherschutz nicht gewährleisten können. Und der Hinweis in der Ablehnung ist, es braucht eine Gesetzesveränderung.
Die Grünen sind seit ihrer Gründung schon immer für eine Legalisierung von Cannabis gewesen. Es ist eines ihrer Kernthemen. Doch wie sieht es bei den großen Volksparteien aus? Die SPD hat zumindest während der gemeinsamen Berliner Regierungszeit die harte Nulltoleranzpolitik von CDU-Innensenator Frank Henkel mitgetragen.
In Berlin haben SPD, Linke und Grüne ihre Koalitionsverhandlungen zum Thema Innenpolitik beendet.
Weißer Rauch auch beim Aufregerthema Cannabis, obwohl die SPD-Basis das noch vor einem Jahr ganz anders gesehen hat.
Einigkeit auch in der Drogenpolitik. Der Besitz geringer Mengen Cannabis für den privaten Bedarf soll nicht verfolgt werden.
Mittlerweile ist die rot-schwarze Koalition in Berlin Geschichte. Rot-Rot-Grün wird künftig die Hauptstadt regieren. Die SPD darf zwar an der Macht bleiben, aber ihre Partner haben gewechselt und damit auch die Ausrichtung der Drogenpolitik. Der Besitz von Cannabis bleibt nach wie vor eine Straftat. Doch die Nulltoleranzzonen werden aufgehoben und man einigt sich darauf, den kontrollierten Cannabisverkauf als wissenschaftlichen Modellversuch erneut zu beantragen. Diesmal aber als Land Berlin.
Würden Sie sich einmal für mich vorstellen?
Ja. Mein Name ist Thomas Isenberg, ich bin Sprecher für Gesundheit der SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus.
Thomas Isenberg hat anstrengende Wochen hinter sich. Zuerst der Wahlkampf, dann die harten Koalitionsverhandlungen. Vor allem bei dem Punkt Cannabis-Legalisierung. Denn vor der Wahl entschied eine Mitgliederbefragung innerhalb der Berliner SPD, dass Cannabis eigentlich kein Wahlkampfthema sein sollte.
Insofern war es natürlich jetzt in Koalitionsverhandlungen auch nicht so leicht, eine positive Aussage zu erzielen.
Aber Isenberg ist ganz klar für eine kontrollierte Freigabe. Als Gesundheitspolitiker ist er der Meinung, dass ein Verbot präventionspolitisch absolut keinen Sinn mehr macht und den Konsumenten eher schadet, als sie schützt.
Warum fällt es Politikern so schwer, auch aller Parteien jetzt, ja, zu sagen, wir müssen hier eine rationalere Politik machen?
In jedem politischen Handlungsfeld haben sie es ja mit Fakten zu tun und mit subjektiven Meinungen. Und dann muss man erläutern, muss man sich die Mühe machen, diese Bilder, das ist ja eine Realität für denjenigen, der sagt, das ist Teufelszeug. Und den abzuholen und zu überzeugen, dass man auch dieses Teufelszeug in deren Meinung sinnvoll regulieren kann.
Wenn es schon an der Basis schwierig ist, Denkmuster und Vorurteile zu bekämpfen, wie sieht es dann auf der Bundesebene aus? Am besten lässt sich diese Frage wahrscheinlich beantworten, wenn die unterschiedlichen Positionen aufeinandertreffen. So geschehen im Frühjahr 2016. In einer öffentlichen Sitzung des Gesundheitsausschusses im Bundestag findet eine Expertenanhörung statt. Thema: der Entwurf für ein Cannabiskontrollgesetz. Ein Gesetzesvorschlag der Grünen. Ein ungewöhnlicher Vorgang, denn Oppositionsparteien reichen normalerweise keine Gesetzesvorschläge ein.
Weil es sehr, sehr viel Arbeit ist. In diesem Bereich ist es aber so, dass wir über Jahre diese Forderung erhoben haben und unsere Anträge nichts gebracht haben. So, die Bundesregierung weigert sich einfach, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und gleichzeitig haben wir eben gemerkt, dass aber international sehr, sehr viel passiert ist in den letzten Jahren.
Das ist Bundestagsabgeordnete Lisa Paus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sie weiß, die Chance, eine Mehrheit im Plenum für das Gesetz zu bekommen, ist sehr gering. Vor allem bei einem Thema, bei der die Regierungsparteien CDU, CSU und SPD sich auf eine klare Linie geeinigt haben. Und die lautet: Mit uns ist eine Cannabis-Freigabe nicht zu machen. Trotzdem wagen die Grünen den Vorstoß.
Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Sachverständige.
Am 16. März 2016 findet im Marie-Elisabeth-Lüders-Haus die öffentliche Expertenanhörung vor dem Gesundheitsausschuss des Bundestages statt.
Beschäftigen wir uns mit dem Gesetzentwurf der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, nämlich dem Entwurf eines Cannabiskontrollgesetzes.
Legalisierungsbefürworter und Gegner treffen hier direkt aufeinander. Auf der einen Seite die Vertreter der Regierungskoalition. 9 Bundestagsabgeordnete, flankiert von 3 Einzelsachverständigen, die sie ausgewählt haben. Auf der anderen Seite die Opposition. 3 Abgeordnete der Linken und 3 von den Grünen. Sie haben nur einen Einzelsachverständigen ausgewählt. Dafür sind bei der Anhörung ein gutes Dutzend Verbände vertreten. Darunter der Deutsche Handverband, die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen und die Deutsche Richtervereinigung.
Das ist für den Gesetzesentwurf sicherlich eine ganz gute Ausgangslage, weil man sieht, dass er auch fundiert durch viel gesellschaftliches Engagement getragen wird. Es sind natürlich insbesondere diejenigen aktiv, die für eine Veränderung der Gesetzeslage eintreten.
Das ist Stefan Unger von Miller & Meyer Consulting, eine Politikberatungsfirma spezialisiert auf Lobbying und Strategien. Ungers Spezialgebiet Gesundheitspolitik. Gemeinsam schauen wir uns die Anhörung an.
Ich würde mich einstöpseln, dass ich höre.
Unger soll für mich dabei das Auftreten, die Argumente und die Performance der jeweiligen Seiten analysieren. Die Experten auf Regierungsseite sind der Hamburger Drogen- und Suchtexperte Professor Rainer Thomasius, der Berliner Facharzt für Jugendpsychiatrie Dr. Tobias Hellenschmidt und der Experte für Betäubungsmittelrecht Professor Jörn Patzak.
Und man kann jetzt sagen, die ersten drei fahren auf dem CDU-Ticket mit.
So würde ich das interpretieren. Genau. Ganz logisch, wenn ich einen Experten benenne, um meinen eigenen Punkt im Ausschuss durchzusetzen, suche ich natürlich nach Experten, die bei mir vorhandenen Argumente stützen, durch Studien belegen können. Das ist natürlich klar.
Eine Anhörung dauert 90 Minuten und geht über zwei Fragerunden. In der ersten Runde dürfen alle Parteien Fragen stellen. In der zweiten nur noch die Regierungsparteien. Die Größe der Fraktion gibt die Zeitlänge vor. Aufgrund der aktuellen Sitzverteilung im Bundestag ist der Redeanteil von CDU und SPD sehr hoch. Aus Gründen der Fairness geben sie deshalb 15 Minuten an die Opposition ab.
Wir wissen, dass das Thema Cannabis oft die Gemüter erregt und auch vielleicht unter Umständen jedenfalls den ein oder anderen Zuschauer zu Meinungsbekundungen veranlassen könnte. Aber das ist leider hier in der Anhörung nicht gestattet.
Das Feld gehört zunächst ganz den Fragen der Abgeordneten der CDU-CSU-Fraktion und den Antworten ihrer Experten Thomasius, Patzak und Hellenschmidt.
Ich glaube nicht, dass das Gesetz das Ziel verfolgen kann des Jugendschutzes, was an vielen Stellen immer wieder betont wird.
Gerade die Staaten, die einen sehr laxen Umgang mit Cannabis haben, haben deutlich höhere Konsumquoten.
Ganze 20 Minuten dauert es, bis zum ersten Mal die Experten der Gegenseite zu Wort kommen.
Es stimmt, die Tschechische Republik als relativ liberales Land weist mit die höchsten Prävalenzraten auf. Aber diese hohen Prävalenzraten gab es schon, bevor sie diese liberalen Regelungen eingeführt haben.
Es ist nicht seriös, von der Drogenpolitik auf Anstieg oder Verringerung von Konsum zu schließen in vielen Ländern, weil die Phase einfach zu kurz ist.
Es folgen die Pros und Kontras der Debatte, die ich in den vergangenen Wochen und Monaten auch selbst recherchiert und erfahren habe.
Zum anderen hatte ich den Eindruck, dass die Verbände sehr stark das Thema als solches adressiert haben, sich die CDU-CSU mit ihren Fragen aber ganz klar am Gesetzesentwurf entlang gehangelt hat und eben ganz konkrete auch juristische Fragestellungen hat.
Politikberater Unger sagt, bei einer Expertenanhörung wie dieser geht es erstmal nicht darum, ob und inwiefern eine Legalisierung von Cannabis gerechtfertigt ist oder nicht. Die Politiker interessiert vor allem, ob ein Gesetzentwurf rein juristisch gesehen überhaupt Hand und Fuß hat.
Wie beurteilen Sie die Effektivität des Jugendschutzes unter dem derzeitigen Cannabisverbot?
Jetzt gibt es in dem Gesetzentwurf für das Führen eines Kfz im Straßenverkehr einen Grenzwert von 5 Nanogramm je Milliliter Blutserum. Das interessiert mich, wie Sie dazu die Studienlage beurteilen.
Und noch etwas fällt auf. Diskutiert wird hier nicht, ob der Bürger kiffen darf oder nicht. Das ist den Politikern nahezu egal.
Politik ist ja wurscht, was wir in den eigenen vier Wänden machen. Und ob man nach dem Genuss von Cannabis entspannt auf der Couch sitzt. Aber Politik muss natürlich regeln, welche Auswirkungen das dafür hat, wenn man sich in den öffentlichen Raum begibt.
Wer ein Legalisierungsgesetz handwerklich gut machen wolle, der muss die Themen Jugendschutz, Zugänglichkeit, Gesundheit und auch die Frage der Fahrtüchtigkeit vernünftig klären.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Sachverständige, ich darf mich herzlich bedanken für die Anhörung.
Eine Entscheidung oder ein Fazit ist nicht vorgesehen. Erst in einer späteren Sitzung des Ausschusses wird über das Gesetz abgestimmt. Das Ergebnis wird dann in Form einer Beschlussempfehlung an das große Plenum weitergegeben. Im Fall des Cannabiskontrollgesetzes hat der Ausschuss schließlich gegen den Entwurf gestimmt.
Aufgrund der Expertenmeinung, die die CDU-CSU-Fraktion gehört hat, wird sie sich in ihrer Position bestärkt sehen, dass der Gesetzesentwurf, wie er jetzt vorliegt, mit handwerklichen Schwächen ausgestattet ist, die es ihr nicht ermöglichen, dem zuzustimmen, wohingegen die Linke und die Grüne sich bestätigt fühlen aufgrund der Expertenmeinungen, dass es einer Legalisierung im Bereich Cannabis bedarf.
Auch Lisa Paus, die damals den Gesetzentwurf auf den Weg gebracht hat, ist gar nicht so enttäuscht über das Ergebnis. Sie wertet den ersten Anlauf eher als einen Sieg.
Mit unserem Gesetzentwurf gab es dann ja auch die breitere Debatte. Das ist jetzt nicht nur so eine allgemeine, wieder mal aufgewärmte Debatte, sollte man Cannabis legalisieren oder nicht, sondern wir wollen damit ernst machen. Die Zeiten haben sich verändert.
Bei mir bleibt der Eindruck, all diese kleinen Versuche dienen nur dazu, einen großen Riesen zum Wanken zu bringen. Auf politischer Ebene sind es seit Jahren die Schwesterparteien CDU und CSU, die unverrückbar auf ihrer Linie bleiben. Cannabis ist und bleibt für sie eine gefährliche Droge, trotz aller neuen Erkenntnisse. Es scheint, die Reihen stehen hier geschlossen. Oder vielleicht doch nicht mehr so?
Es ist ja ganz offensichtlich so, dass der Konsum nach wie vor stattfindet und die Repression insoweit nicht erfolgreich ist. Und ich setze da auf die Kraft der Freiheit. Und deshalb denke ich, dass Prävention da der bessere Weg ist.
Das ist Joachim Pfeiffer, Bundestagsabgeordneter der CDU, in einem Interview mit den Kollegen vom Deutschlandfunk im Sommer 2015. Der erste CDU-Bundespolitiker, der sich öffentlich dazu bekennt, dass die Prohibition wohl der falsche Weg ist. Einige Wochen zuvor hatte er ein kleines Beben ausgelöst, als er seine Gedanken mit dem Grünen Dieter Janeczek zu Papier gebracht und veröffentlicht hat. Joachim Pfeiffer, der erste Ausreißer aus den Reihen der CDU? Ich hätte mich gerne mit ihm darüber unterhalten, was ihn damals zu dem Papier motiviert hat. Aber über Cannabis mag er nicht mehr reden. Um die Haltung der CDU besser verstehen zu können, treffe ich mich mit einem Kollegen.
Ich bin Martin Meyer, ich bin der Gesundheitsexperte im ARD Hauptstadtstudio.
Ich frage ihn, ob er eine Aussage wie die von Joachim Pfeiffer auf Seiten der CDU erwartet hätte.
Es kam für mich schon überraschend in der Form. Er hat sich da auch nicht wirklich Freunde gemacht. Also man punktet mit irgendwie Kiffen für alle in der CDU nicht gerade so wirklich. Und das hat er auch erlebt. Er hat sich dann nachher auch nicht mehr so ganz öffentlich geäußert, sondern eher dann war er zurückhaltender. Ich glaube, Pfeiffer ist schon eher eine Einzelmeinung in seiner Partei.
Martin Meyer sagt, die harte Repression von Drogen ist eben ein wichtiger Markenkern der konservativen Parteien.
Eines der Argumente ist zu sagen, Drogen sind per se nichts, was wir in der Gesellschaft wollen und wir wollen da nicht eine Tür aufmachen und sagen, Kiffen ist eigentlich völlig okay, jeder, der will, kann es tun. Was es für mich aber schon auch zeigt, ist, dass auch in der CDU dieses Thema Legalisierung nicht mehr ein totales Tabu ist. Und es zeigt, dass sich da auch die Position ein bisschen verändert hat, was, glaube ich, auch damit zu tun hat, dass die Position der Gesellschaft sich gegenüber Cannabis so ein bisschen auch bei uns verändert hat.
Das heißt noch lange nicht, dass Cannabis als Genussmittel auch für die konservativen Parteien bald akzeptabel ist. Aber auf der anderen Seite ist die CDU auch die Partei, die das Cannabis als Medizingesetz durchgesetzt hat. Ab Frühjahr 2017 sollen Patienten, die auf Cannabis als Medikament angewiesen sind, viel leichter an die Droge kommen, sogar mit finanzieller Unterstützung seitens der Krankenkassen.
Hey, da muss man auch sagen, hätte jemand gedacht, dass der Bundesgesundheitsminister plötzlich tatsächlich mit sozusagen Backing von der Drogenbeauftragten der Bundesregierung sowas wie die Schaffung einer Cannabis-Agentur anregt?
Zurück im Görlitzer Park. Für den Buchautor Rainer Schmidt steckt hinter diesem neuen Gesetz viel mehr, als manch einer auf den ersten Blick vermutet.
Das ist eine totale Zäsur. Der Staat Bundesrepublik Deutschland wird Firmen beauftragen, in staatlichem Auftrag Cannabis anzubauen. Das gab's noch nie.
Rainer Schmidt glaubt, je mehr Menschen Cannabis auf Rezept verlangen, umso größer wird der Druck auf die Krankenkassen. Nächstes Jahr sind es vielleicht 80 bis 100.000 Patienten, aber in ein paar Jahren könnte sich diese Zahl vervielfacht haben. 750.000, das wäre laut Schmidt der Tipping Point, der das Fass zum Überlaufen brächte. Der Punkt, an dem die Krankenkassen sagen werden, warum sollen wir etwas teuer bezahlen, was eigentlich jeder selber anbauen könnte?
Ich könnte mir also vorstellen, dass das die erste Tür aufmacht in ganz andere Legalisierungsschritte.
So hat es Rainer Schmidt zumindest in seinem Buch vorausgesehen. Es bewegt sich also doch etwas in Deutschland. Vielleicht nicht ganz so laut und radikal wie in Uruguay oder Colorado. Eher in kleinen Schritten, fast unbemerkt, schleichend.
Politik ist ein Bohren dicker Bretter. Da gibt es in der Regel gerade bei solchen wichtigen Themen keine revolutionären Ereignisse. Und das ist vielleicht auch gut, um Mehrheit stabil dann zu gestalten.
Die USA hat ja das Verbot von Cannabis in Europa im Grunde durchgesetzt. Und nun sind Sie diejenigen, die den Schritt zurück oder nach vorne machen, je nachdem, wie man es sehen will, weil Sie eben auch die Erfahrung gemacht haben, dass der Weg der Restriktionen nicht erfolgreich ist. Und ich sehe viele Länder um Deutschland herum in Europa, die das ebenfalls so sehen. Und ich denke aber, dass der Druck groß genug ist, dass sich auch Deutschland bewegen muss.
Es grenzt an Ironie. Das Land, das den Rest der Welt dazu gebracht hat, ein Verbot auf Basis falscher Tatsachen über 60 Jahre lang durchzuziehen,
Marijuana, the burning weed with its roots in hell.
Und die CDU, Eine Partei, die aus Prinzip jede Droge verteufelt, sind vielleicht am Ende die Auslöser für eine grüne Revolution in der Bundesrepublik.
Und wir wissen ja nicht, vielleicht gehört schon die halbe Uckermark irgendwelchen Alt-Hippies aus Berlin, die die Felder schon mal prophylaktisch aufgekauft haben, damit es dann mal losgeht, zusammen mit den Bauern aus der Uckermark.
Das war Die Stadt und das Gras. Die Radio 1 Podcast-Serie. Recherche Diane Arapovic. Konzept und Skript Diane Arapovic und Stefan Arapovic. Produktion und Schnitt Stefan Lindner. Titelmusik Thomas Fehlmann. Mit besonderem Dank an Rolf Kunz und die Stimmen von Radio 1. Henrik Barth, Jürgen König, Cora Knoblauch, Norbert Mertens, Thorsten Altenhöhner, Nancy Fischer, Tobias Jecker und Rainer Krugel. Eine Produktion von Radio 1 vom Rundfunk Berlin-Brandenburg 2016.